Ich lese nun auch noch den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Da spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Und weiter sprach Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Wie Ulrike schon gesagt hat, steht auch die heutige Predigt in dieser Reihe der Ich-Bin-Worte. Dieses Gleichnis Jesu enthält zwei Ich-Bin-Worte, nämlich Ich bin der gute Hirte und Ich bin die Tür. Heute soll es hauptsächlich, auch wenn man das nicht ganz scharf trennen kann, um das zweite dieser Ich-Bin-Worte gehen, nämlich Ich bin die Tür. Die Tür, ein sehr symbolträchtiges Wort. Was fällt uns da so alles ein, wenn man das Wort Tür hört? Die offene Tür, durch die wir gehen können, aber auch die verschlossene Tür. Wem ist es nicht schon passiert, dass er die Haustür hinter sich zuzog und dachte, oh Schreck, jetzt habe ich den Schlüssel von innen stecken lassen. Oder das Auto ist verschlossen, man hat die Tür zugeworfen und der Schlüssel steckt im Zündschloss. Peinlich und unangenehm. Eventuell muss man den Schlüsselnotdienst holen und kann dann vielleicht noch auf Abzocker hereinfallen, wenn man gleich die ersten im Telefonbuch nimmt, die mit so vielen A's anfangen. Ja. Oder sicher kennt jeder die Situation: Ja, ich muss den Bus unbedingt noch kriegen. Oh, ein Glück, er steht noch da. Ja, aber die Tür schließt sich. Und was nun? Oh, Gott sei Dank, der Busfahrer hat mich noch gesehen, die Tür öffnet sich wieder. Oder aber sie verschließt sich und der Bus fährt los. Es gibt viele Begriffe und Redewendungen, die mit Tür zu tun haben. Zum Beispiel Brandschutztür, das hat dann was mit Sicherheit zu tun. Oder einbruchssichere Tür, ausbruchssichere Tür in Gefängnissen. Aber auch die Tür vor der Nase zuschlagen oder vor Wut die Tür eintreten. Drehtüreffekt, wenn man so schnell draußen ist, wie man reingegangen ist. Irgendwelchen Dingen Tür und Tor öffnen oder du kriegst die Tür nicht zu. Oder einen Fuß zwischen die Tür kriegen. Oder wenn jemand irgendwo einrücken muss, wo er nicht hin will, die Tür schloss sich hinter ihm. Oder hinter verschlossenen Türen wird verhandelt. Da merken wir, wie bedeutungsvoll dieses Wort ist und schon immer war. Wie viele schöne, aber auch bittere Erfahrungen verbinden sich für dich, für mich mit diesem Wort Tür. Hereintreten dürfen, willkommen sein. Oder da ist eine offene Tür, das heißt eine Chance nutzen können. Oder aber ausgesperrt sein, abgewiesen, chancenlos, ausweglos. oder frei sein können, kommen und gehen dürfen, die Tür steht immer offen. Oder aber eingesperrt sein, in der Falle festsitzen, gefangen, unfrei. Hattest du schon einmal das Gefühl, nur noch vor verschlossenen Türen zu stehen, eingesperrt oder ausgesperrt? Oder aber da öffnete sich dann doch eine Tür. Aber dann war irgendein Haken daran, eine unwürdige Vorbedingung, eine Hinterhältigkeit, eine Abzocke. Hat diese offene Tür wirklich etwas Gutes zu bedeuten? Ich habe einmal den Satz gelesen, Selbstmord ist die letzte Tür, durch die wir gehen sollten. Ja, wer ist nicht schon durch diese Tür gegangen? War da wirklich keine Tür mehr, die offen stand, oder keine Tür, zu der irgendein Schlüssel gepasst hätte? Oder hat man es nur nicht mehr sehen können? Hier in unserem Text spricht jemand, der eine sehr vollmundige Behauptung aufstellt. Ich bin die Tür. Alle, die vor mir gekommen sind, wollten nur ihren Vorteil und euch abzocken und euch ausnutzen. Aber bei mir ist das anders. Ich will nur euer Bestes. Wenn man von irgendjemand so etwas hört, dann wird man wohl erst einmal denken, na, Vorsicht. Das behaupten natürlich alle, dass sie nur mein Bestes wollen. Und umso mehr diejenigen, die mich übers Ohr hauen wollen. Bei den 68ern gab es das geflügelte Wort zu den Alten, ihr wollt nur unser Bestes, aber ihr werdet es nicht kriegen. Vorsicht, das muss doch irgendeinen Haken haben, irgendeine Schlechtigkeit, irgendwas hat er doch davon. Oder er ist einfach nur verrückt. Oder die anderen, die Begeisterungsfähigen, sagen, na, der ist doch toll, das ist doch wirklich mal was anderes, der ist der Größte, der ist unser Star. Genau diese Spaltung fand damals statt bei den Zuhörern Jesu. Wir lesen in den Versen 19 bis 21, wegen dieser Worte kam es wieder zur Zwietracht zwischen den Juden. Viele von ihnen sagten, er hat einen bösen Geist und ist verrückt. Was hört ihr ihm zu? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist Blinde sehend machen? Jesus hatte nämlich gerade einem Blindgeborenen das Augenlicht geschenkt. Wie ist das also mit dieser vollmundigen Behauptung? Wie käme ich dazu, wie kämest du dazu, das wörtlich zu nehmen, wirklich für bare Münze zu nehmen, sich darauf einlassen zu können? Erst einmal sagt hier Jesus, Dankeschön, freilich seid ihr misstrauisch. Ihr habt ja genügend schlechte Erfahrungen gemacht. Denen, die vor mir oder nach mir behauptet haben, sie wären die Tür zum wahren Leben, all denen habt ihr die kalte Schulter gezeigt. Seien es zum Beispiel die Ideologen, die behaupten, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Oder seien es die Konsumideologen, die ein glückliches Leben versprechen, aber in Wahrheit nur an ihren Gewinn denken. Seien es Fanatiker wie Links- oder Rechtsradikale oder religiöse Fundamentalisten, die auf Gewalt setzen und für die immer die anderen die Bösen sind. Oder seien es selbstherrliche Machthaber, die sich einbilden, sie wüssten ganz allein, was für ihr Volk gut und richtig ist. Aber in Wahrheit plündern sie die Menschen nur aus. Dass am Ende alle diese Heilsbringer durchschaut werden und ihre Gefolgschaft verlieren, sehen wir an der friedlichen Revolution in Deutschland vor über 20 Jahren. Und noch heute dürfen wir dankbar darauf zurückblicken, dass gerade die Botschaft der Kirchen, keine Gewalt, erheblich dazu beitrug, dass Freiheit und Demokratie auf friedlichem Wege erreicht werden konnten. Und Ähnliches erleben wir gerade jetzt in der arabischen Welt, wo immer mehr Menschen die Nase voll davon haben, von selbstherrlichen Diktatoren und Mullahs beherrscht zu werden. Und es bewegt mich sehr, dass auch dort der Ruf "keine Gewalt" zu hören ist. Auch wenn es gerade jetzt in Libyen ganz anders zugeht. Ich glaube, es ist auch unser Auftrag, dafür zu beten, dass dort in diesen Ländern Gewalt und Blutvergießen vermieden werden können und dass nicht erneut Fanatiker und Fundamentalisten die Macht an sich reißen können, sondern dass Wege zu Frieden, zu Menschenwürde, zu Freiheit gefunden werden. Jesus sagt im Vers 2, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ja, sagt Jesus, ihr seid zu Recht misstrauisch. Ihr habt ja auch auf diese ganzen falschen Heilsbringer nicht gehört. Und ihr wollt deshalb natürlich wissen, woran ihr bei mir seid. Ob ich auch so einer bin oder ob ihr mir wirklich vertrauen könnt. Also seht selbst und prüft, wer zu mir kommt, kann es wirklich erfahren, dass ich anders bin. Jesus sagt in den Versen 9 bis 10, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Zwei kurze Sätze, aber was für Sätze? Worte, ja Zusagen, die ein ganzes Universum beinhalten. Machen wir uns noch einmal deutlich, was Jesus hier sagt. Ihr werdet gerettet werden. Das heißt, worin du auch gefangen sein magst, in Schuld und Versagen, in Minderwertigkeitsgefühlen, im Konsumrausch, in Sucht und Abhängigkeit, in Ausweglosigkeit und Verzweiflung, in Krankheit, in Enttäuschung und Vertrauensverlust, in Unrecht und Unterdrückung. Bei mir findest du Rettung. Ja, wie soll das gehen? Sind dann plötzlich alle Probleme weg? Nein, das freilich nicht. Jesus belügt dich nicht und verspricht keinen einfachen Weg und keine schnelle Lösung für alle Probleme. Aber Jesus ist der, der dich nicht für seine Zwecke benutzen will. Jesus sieht dich. Du bist gemeint. Er weiß, wer du bist. Er weiß, wie du drauf bist. Er kennt dich. Du wirst freundlich angeschaut, wertgeachtet. Jesus meint nicht sich selbst, er meint dich. Dich als ganze Person, dich mit allem, was du bist, mit allen Licht- und Schattenseiten. Jesus sagt, wenn du dich geliebt und geachtet weißt und wenn du dich selbst lieben und achten kannst, dann kannst du nicht verloren sein, was auch geschehen mag. Und dann so eine ganz einfache Formulierung, ihr werdet ein- und ausgehen. Klingt banal, ist es aber nicht. Ein- und ausgehen, das heißt wirklich frei sein. Wenn du gehst, mache ich dir keine Vorwürfe und drohe dir nicht. Wenn du kommst, dann kommst du, weil du vertraust und weil es dich hierher zieht. Es gibt keine Hirnwäsche. Du wirst nicht in ein Zwangskorsett hineingepresst. Wirklicher Glaube erwächst aus innerer Freiheit, erwächst aus der Erfahrung, dass ich ihn brauche, ihn, diesen Hirten. Ich brauche die Zugehörigkeit zu dieser Schafherde. Eben gerade nicht, weil ich hier eingesperrt bin. Die Tür ist offen. Und du wirst Weide finden. Du brauchst nicht bedürfnislos zu werden. Du musst nicht darben, im Gegenteil. Unsere Bedürfnisse sind gut und richtig, wenn sie unter dem richtigen Vorzeichen stehen. Wenn das Vorzeichen Liebe und Freiheit ist, die Liebe zu Gott, zum Nächsten, die Liebe zu mir und Freiheit zum Ja und Nein, dann sind alle unsere Bedürfnisse gut und richtig und dienen dem Leben. Egal, ob es Essen und Trinken ist, Kleidung, Haus, Besitz und vor allem Liebe, auch natürlich die körperliche Liebe, die Sexualität. All dies ist uns gegeben, um Erfüllung und Glück zu finden und zugleich Gott, dem Nächsten dieser Welt, Gottes Schöpfung zu dienen. Und dann sagt Jesus zum Schluss, ihr sollt das Leben und alles in Fülle haben. Etwas, was bei gerade Johannes immer wieder auftaucht, die Fülle. Hier wird das Gesagte noch einmal zusammengefasst. Jesus will weder Lebensferne noch Entsagung. Vielmehr will er pralles, wirklich erfülltes, glückliches, sinnvolles Leben. Leben, das nicht nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte anhält, sondern Leben, das fortwirkt. Fortwirkt über den eigenen kleinen Tellerrand hinaus. Leben, das vor Gott, vor der Zukunft, vor der Ewigkeit Bestand hat. Christine und ich haben uns kürzlich den Film von Menschen und Göttern angeschaut. Ein Film, der uns sehr bewegt hat. Ich nehme an, dass ihn einige von euch auch gesehen haben. Da hat eine kleine Gemeinschaft französischer Mönche in Algerien der 80er Jahre, als dort der Bürgerkrieg tobte, für sich beschlossen, dem Frieden treu zu bleiben und die Menschen in diesem Land dennoch nicht zu verlassen. Fast alle mussten für diesen Mut mit dem Leben bezahlen. Eine Szene war besonders anrührend. Ein junges Mädchen, das mit einem Mann verheiratet werden sollte, den sie nicht liebte, fragte einen der altgewordenen Mönche, ob er wüsste, was Verliebtheit sei. Er sagte, ja, das weiß ich. Und er schilderte sehr eindrücklich, wie auch ihn Verliebtheit mehrmals total ergriffen hatte. Und er sagte dann, dennoch fand ich eine Liebe, die noch größer war als das alles. Und diese Liebe hat mich nicht losgelassen. Und der bin ich bis heute treu geblieben. Hier spricht einer, der aus einer inneren Freiheit und Ergriffenheit diesen Weg ging. Und der dies nicht als Entsagung, sondern als Reichtum empfand. Und als schließlich die Lage für die Mönche immer bedrohlicher wurde, beschloss dann der Prior, der Chef, ganz einfach, dass sie bleiben würden und auch, dass sie den Schutz dieses korrupten Staates und der Armee nicht beanspruchen wollten. Darauf gab es eine sehr heftige Auseinandersetzung untereinander und die Mönche forderten, dass jeder ganz frei für sich selbst entscheiden müsse, ob er bleiben wolle oder nicht. Jedem saß die Angst im Nacken. Der Prior verstand das schließlich, lenkte ein und alle nahmen sich Zeit. Und dann gab es eine erste Runde, wo jeder sagen konnte, wie es ihm ist. Und dann war ausgerechnet er das, der zum Schluss sagte, Leute, ich weiß es einfach nicht. Und schließlich mit der Zeit spürte einer nach dem anderen, dass hier sein Platz war. Am bewegendsten war ein Moment, als alle zu einer Feier beieinander saßen und wussten, dass die Entscheidung gefallen war. Ja, man muss sagen, es war einfach geschehen. Es war durch sie hindurchgegangen. Und an so einer Stelle merkt man, es kommt nicht auf die Entscheidung selber darauf an, sondern wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, ob sie wirklich durch mich, durch dich hindurchgegangen ist. Ein tiefer Friede, eine tiefe Freude und ein tiefer Schmerz lag in allen Gesichtern. Und alle waren bereit, auch dem Tod entgegenzugehen. Und man spürt dabei, gerade an dieser Stelle des Films, hier ist die Fülle des Lebens. Wer aus dieser Freiheit heraus entschieden hat, sich der Liebe und dem Frieden zu verschreiben, bekommt auch die Fähigkeit geschenkt, sein Leben zu geben. Das hat Gott in uns hineingelegt. Woran erkennen wir nun, dass es Jesus ehrlich meint mit uns? In Vers 11 bis 12 sagt er selbst: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der kein richtiger Hirte ist, weil ihm die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fällt über die Schafe her und zerstreut sie. Wer wirklich liebt, kann aufhören damit, den eigenen Vorteil über die Gemeinschaft zu stellen. Ja, er wird bereit, sogar sein Leben zu geben. Das kann man nicht erzwingen, es muss wachsen. Und man muss erst wirkliche Liebe und wirkliche innere Freiheit erfahren haben. Jesus sagt seinen Nachfolgern: Seht her, überzeugt euch selbst. Ich gebe mein Leben für euch, weil ich zu euch gehöre und weil ihr zu mir gehört. Das Größte, was wir haben können, ist nicht selbst zu überleben und alles zu kriegen. Das Größte ist, das wirklich Größte ist, wenn die Liebe gelingt. Das beantwortet auch die Frage, was Jesus denn davon hat, was Gott davon hat, wenn er uns die Fülle des Lebens und die wahre Liebe zusagt. Es beantwortet auch die Frage, warum Jesus aus freier Entscheidung sein Leben für uns gab. Es gibt ja Philosophen und antireligiöse Menschen, die es vor allem verbittert und die das Gott zum Vorwurf machen, dass er sozusagen seinen Sohn abschlachten lässt, um die Welt zu retten. Und was das denn mit Liebe zu tun habe. Jesus sagt hier etwas anderes. Im Vers 18 sagt Jesus: Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es freiwillig. Es ist eine göttliche Liebe, die in uns hineingelegt ist, eine göttliche Gabe, nämlich diese Sehnsucht, dass die Liebe wirklich gelingt. Das hat Gott auf den Grund unserer Seele gelegt. Wenn die Liebe gelingt, das ist wirklich größer als alles, was uns das Leben sonst geben kann. Das macht frei. Liebe und Freiheit gehören zusammen. Jesus gab sein Leben aus freien Stücken und er hat uns sozusagen den Staffelstab weitergereicht. Wir, seine Nachfolger, sollen nun auch die Tür zu Gott, die Tür zum Leben sein. Der Text, den Ulrike vorhin las, aus Matthäus, erzählt uns einen ganz bewegenden Moment, als dieser Stabwechsel zum ersten Mal stattfindet. Jesus fragt seine Nachfolger: Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt: Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ich gebe zu, wenn ich das lese, stockt mir immer erst einmal der Atem. Petrus, ein einfacher Mensch, der noch dazu unzuverlässig war, plötzlich der große Held und dann im nächsten Moment der Umfaller. Und damit auch wir Christen, wir christliche Gemeinde, wir sollen die Schlüsselgewalt haben, die Schlüsselgewalt über die Tür zum Reich Gottes. Kann das nicht dazu führen, dass die Frommen überschnappen und sich als der liebe Gott persönlich aufspielen? Können hier nicht tragische Irrtümer passieren? Ja, ich muss leider sagen, dass das auch vorkommt. Ich habe es selber miterlebt. Und ich kenne das Gefühl, dass ich sage, habe ich hier vielleicht jemanden die Tür verschlossen? Durch die Selbstherrlichkeit so manches Christen werden und wurden auch Menschen vom Glauben weggestoßen. Wer von uns weiß schon, ob wir selbst in dieser Hinsicht versagt haben? Und dennoch sind wir aufgefordert, dennoch ist es, meine ich, wichtig, dass wir diesen Staffelstab nehmen, den Jesus uns hier reicht, und dass wir diese Aufgabe mit Leben erfüllen. Aber wie soll das gehen? Entscheidend ist, wie wir diesen Auftrag verstehen. Wir sind, glaube ich, nicht dazu berufen, Gottes Urteil vorzugreifen. Das wird Gott sich auch von uns nicht nehmen lassen. Aber wir sind gerufen, darauf zu achten und darüber zu wachen, dass die christliche Gemeinde wirklich auf Felsen und nicht auf Sand gebaut wird. Und Gefahr läuft einzustürzen. Wir sind gefährdet. Und deshalb sind wir gerufen, dass wir allen falschen, allen verlogenen, selbstsüchtigen Heilsversprechen widerstehen. Und dass wir allen Strebungen entgegentreten, bei denen sich Menschen mit ihrer Ideologie, ihren Wünschen nach Geltung und Macht oder Habgier oder ihrer scheinbaren Frömmigkeit über die Liebe stellen. Alles, was sich über die Liebe stellt, dem sollen wir entschlossen, mutig, klar entgegentreten. Wir sollen also nicht konfliktscheu sein, sondern dem entgegentreten, was die Gemeinschaft mit Gott und untereinander gefährdet. Aber vor allem sollen wir die offene Tür sein, die offene Tür, die viele Menschen einlädt, dabei zu sein, hinzuzukommen, einlädt zu Jesus, einlädt zu wahrer Liebe und zum wirklichen Glauben. Amen.